Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wenn von Steuerwettbewerb in der Schweiz die Rede ist, spricht man von Schwyz, Appenzell, Obwalden und Zug. Dort im Kanton Zug setzte man als einer der ersten Standorte weltweit auf tiefe Steuern. Zug wurde zum Magneten für Firmen und reiche Leute. Verschiedene Weltkonzerne haben ihren Sitz in dieser Innerschweizer Steuerparadies, Prominente ebenso. Wie Zug zum lieben Geld kam und wie das Geld einen Ort prägt, zeigt sich besonders gut im Hauptort des Kantons in der Stadt Zug. Mark Livingston schaut mit drei sehr unterschiedlichen Betrachtern auf diese Stadt.
Zug. Das ist eine Kleinstadt im Herzen der Schweiz, auf 425 Metern über Meer gelegen, mit einer hübschen Altstadt und einem gleichnamigen See. Hier wohnen 26.471 Menschen und hier geschäften 14.794 Firmen. Auf zwei Einwohner eine Firma, ein wirtschaftlich hochpotenter Flecken Schweiz also. Oder mit anderen Worten:
In der ganzen Schweiz kocht man mit Wasser. In Zug kocht man auch mit Wasser, aber mit einem Dampfkochtopf. Und deshalb geht alles ein bisschen schneller und unter mehr Dampf. Und deshalb ist es auch ein bisschen gefährlich und ein bisschen unkontrollierbar.
Der dies sagt, ist der Historiker Michael van Orsau, selbst Zuger und vor allem der wohl beste Kenner des Zuger Wirtschaftswunders. Denn van Orsau lieferte die wissenschaftliche Analyse dafür, wie dieser Hochdruck zustande kam und die Stadt Zug wirtschaftlich zu dem machte, was sie heute ist, zu einem einzigen großen Dienstleistungszentrum. Konkret sichtbar wird der Dampf, der mit Hochdruck an die Oberfläche drängt, wenn man die Entwicklung Zugs betrachtet, zum Beispiel die bauliche, etwa am nördlichen Einfallstor zur Stadt an der Barerstrasse. Vor rund 10 Jahren hat der Fotograf Guido Baselcia verschiedene Schauplätze in Zug besucht und fotografiert, unter anderem auch an dieser wichtigsten Verkehrsader in die Stadt. Sein Bildband von damals wirkt jetzt, bloß ein Jahrzehnt später, fast schon wie ein Zeugnis aus längst vergangener Zeit.
Ich habe hier ein Bild in den Händen, das ich 1997 aufgenommen habe. Wir befinden uns hier am gleichen Ort der Aufnahme. Auf dem Bild sehen wir das Zeughausareal, die Lagerschuppen, die an der Bahnstraße stehen. Eine Lokomotive, eine Güterlokomotive, überquert die Straße. Und im Hintergrund sehen wir noch die Fabrikantenvilla der Kissenfabrik.
Fabriken und eine Villa dazu, Zeugnisse industrieller Blüte. Und heute?
Heute sehen wir zwei Wohn- und Bürobauten, die mit viel Glas verkleidet sind und eigentlich nichts mehr mit dem gemeinsam haben, was da einmal gestanden hat.
Hier an der nördlichen Stadtgrenze sind die Fabriken und ihre Hallen abgetragen und nach bloß 10 Jahren fast ausnahmslos ersetzt durch Büro- und Wohnüberbauungen. Einzig das inzwischen ausrangierte Industriegeleise ist noch da und es blieben die Straßennamen: Industriestraße, Güterstraße, Metallstraße. Grundstein dieser rasanten Entwicklung ist das Zuger Steuergesetz oder vielmehr dessen stete Erneuerung. Der Startschuss dazu fiel bereits wenige Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, weiß der Historiker Michael van Orsau.
In den 20er Jahren wurde die erste Steuergesetzesrevision gemacht und die privilegierte nur die juristischen Gesellschaften. Aufgrund dessen kamen mehr Firmen nach Zug. Dadurch kam mehr Steuersubstrat nach Zug. Und weil mehr Steuersubstrat durch die Firmen gekommen ist, konnten die Steuern für natürliche Personen gesenkt werden. Dadurch kamen wieder reiche Personen nach Zug, die mehr Steuersubstrat abgeliefert haben. Das hat dazu geführt, dass man die Steuern für die Firmen wieder senken konnte. Das führte dazu, dass man wieder mehr Geld hatte und noch mehr die Steuern senken konnte für die privaten Personen und so weiter.
Über die 50er, 60er und 70er Jahre setzte also eine eigentliche Steuergesetzesrevisionsflut ein, die die Steueransätze sukzessive nach unten drückte. Die Steuersenkungsspirale wurde zur Reichtumsspirale. Noch in den 60er Jahren lagen die privaten Einkommen in Zug unter dem schweizerischen Durchschnitt. mit dem rasant steigenden Zustrom gut situierter Steuerzahler von Firmen und Privatleuten setzte sich Zug immer deutlicher vom schweizerischen Durchschnitt ab. Zwar hätten die einst florierenden industriellen Betriebe, traditionsreiche Firmen wie die Landis & Gier oder die Verzinkerei Zug mit ihren Tausenden von Mitarbeitern lange zum Wachstum dieses Wohlstands beigetragen, sagt der Historiker.
Aber jetzt, seit 1985, gibt es eine ganz klare Tendenz, weil dieser Dienstleistungssektor, den kann man auch wieder differenzieren, statistisch gesehen. Und da sieht man, dass der Bereich Großhandel, Financial Engineering, dass der extrem überdurchschnittlich gewachsen ist. Und da stehen wir heute, dass Zug sehr stark in diesen Bereichen tätig ist.
Die Stadt gehört inzwischen zu den 5 größten Rohwarenhandelsplätzen der Welt. Für Rohöl, Aluminium, Kupfer, Stahl, Kohle, Kaffee. Tausende von Tonnen dieser Waren wechseln täglich den Besitzer via Zug. Auch wenn hier physisch kein einziges Gramm verschoben wird. Eher virtuell sind dann auch die Tätigkeiten im sogenannten Financial Engineering, wo Geld in neue Finanzkanäle und Produkte geleitet wird. Fast traditionelle Spezialität der Zuger ist dann auch die Gründung von Firmen, Holdings und Trusts, deren Verwaltung und die Beratung einer mittlerweile höchst internationalen Kundschaft. Die Zahl der Anwälte, Treuhänder, Revisoren und Rechtsberater vervierfachte sich allein von 1970 bis 1990.
Es gab eine besondere Mentalität, die dieses Wachstum des Finanzplatzes und Wirtschaftsplatzes sicher gefördert hat. Die Zuger selber sprechen davon, dass sie so eine tüchtige Verwaltung haben. Man kann es auch anders sagen, das war damals in den 50er, 60er Jahren eine dermaßen spartanisch eingerichtete Verwaltung, dass alles sehr schnell gehen musste und gehen konnte.
Zu wenig Personal für den großen Andrang. Weltkonzerne mit Millionen und Milliarden Umsätzen klopften reihenweise bei der vergleichsweise provinziellen Verwaltung an und diese zeigte sich einerseits kooperativ, andererseits wenig professionell, weiß der Historiker Michael van Orsau.
Der Finanzdirektor im Kanton Zug in den 60er Jahren, der war nur im Halbamt angestellt. Das heißt, jeweils vormittags hat er als Finanzdirektor gearbeitet und nachmittags hat er als Steueranwalt gearbeitet. Und er hat im gleichen Büro im Regierungsgebäude hat er vormittags für die Steuerverwaltung gearbeitet und nachmittags hat er privat Firmen gegründet. Bis zu 200 Firmen pro Jahr. Das ist natürlich eine Vermengung von verschiedenen Interessen, wie sie heute völlig undenkbar ist.
Mit der Zahl der Firmen wuchs auch die Bevölkerung weit über dem Schweizer Durchschnitt. Die Zahl der Einwohner hat sich seit den 50er Jahren fast verdoppelt. Oder um beim anfänglichen Bild zu bleiben, der Dampf wird dichter und drängt an die Ränder der Stadt. Dort, wo das Foto einen frisch gepflügten Acker mit tiefen Furchen zeigt und dahinter eine von Nussbäumen umstandene Wiese, dort, wo vor 10 Jahren nichts auf eine Stadt hindeutete, steht der Fotograf Guido Baselscha jetzt und staunt.
Heute stehen wir auf einer Asphaltstraße und auf der Wiese, die von den Nussbäumen umstanden ist, stehen gleichförmige Wohnbauten, mehrere an der Zahl, und bilden hier sozusagen eine neue Stadtgrenze.
Aber auch innerhalb der Stadt wurde verdichtet und wird optimiert, um die vielen Zuzüger unterzubringen. Gleich mehrere Hochhäuser sind derzeit in Planung. Neueste große Gebäudezeilen finden sich etwa unmittelbar hinter dem Bahnhof, wo auf den Bildern des Fotografen noch ein versteckter Garten mitten in der Stadt lag. Und darin, zu oberst in einem dieser Gebäude, wohnt der Schriftsteller Max Huwiler, ein gebürtiger Zuger. Huwiler lebte lange Jahre in Zürich und ist seit wenigen Jahren wieder zurück in der Stadt und macht sich so seine Gedanken.
Als ich hier Kind war, war Zug noch ein Handwerkerstädtchen. Mit dem Schreiner Huber, Schreiner Schwerz, mit Schreiner Brandenberg, Moler, Möhli, Müller, Moler, Hürlimann, Moler, Brandenberg. Hafner, Siedler, Hafner, Kaiser, Zimmermann, Kaiser, Blumen, Kaiser, Seiler, Speck, Kürstner, Weber, Küfer, Weber, Schlosser, Weber, Schlosser, Schwerz, Schmied, Zehnder, Kupferschmied, Messerschmied, an jedem Ecken ein Beck, an jedem Ecken ein Metzg, zwischen den Coiffeuren, Kuttlerie, Mercerie, Wollenladeli, Salzladeli, Korsettladeli, Schuhmacher Meier, Schuhmacher Stocker, Schuhmacher Hürlimann, Schuhmacher Müller, der andere Schuhmacher Müller, und Fabriken. Landis und Gier, Metall, die Verzinke, Glühlampe, Zigarre, Kistenfabrik, Schirmfabrik, Skifabrik. Strassen auf und Strössli durchab, Klosterfrauen und Kapuziner. Und jetzt gehen wir im Handelsregister vom Amtsblatt schauen, wer hier heute arbeitet und was die für Produkte generieren. Buxton Spincore Freestar, Aurora a Tempo Prima Vista, eToy Starpoint, Starvest Facts Art, Smart Share Sky Eye, Torok Tarpax Trolli Flexis, Lublu Kofra Deka, Sure Poor Eye Catch Nord Stream, Blutdepot. Und was mache ich jetzt hinter dem Computer, hinter dem Vorhang? Solutions, Operations, Corporations, Management, Solutions, Consulting, Operations, Consulting, Corporations, Consulting, Investment, Management, Management, Consulting, Financial Solutions, Inversions, Alhambra, Financial Solutions, Inversion, Alhambra, Financial Solutions, Inversions, Alhambra.
Der Schriftsteller Max Huwiler verdeutlicht es. Mit den Unternehmen und den Steuervorteilen wandeln sich auch die gesellschaftlichen Realitäten. In den Restaurants, beim Einkaufen, in der Body ist die englische Sprache genauso selbstverständlich wie Mundart. Ein paar Brocken Französisch und gepflegtes Hochdeutsch mischen sich da und dort in die Sprachenlandschaft. Inzwischen stammt jeder dritte Stadtbewohner aus dem Ausland. Multikulti in Zug aber bedeutet vor allem viele Westeuropäer und Amerikaner und viel Geld.
Es gibt nicht nur C und A und H und M, sondern eben auch sehr teure Bekleidungsgeschäfte. Es gibt nicht nur einfache Schuhläden, sondern so spezialisierte Schuhboutiquen, die extrem teuer sind. Es gibt nicht nur einfache Kneipen, sondern es gibt extrem teure Gourmet-Restaurants und so weiter. Und da sieht man schon, dass offenbar schon eine sehr vermögende Klientel hier in dieser Stadt leben muss, die sich das leisten kann. Und es zeigt sich natürlich dann indirekt auch in weiteren Dienstleistungen. Ich denke jetzt vor allem an die Bodenpreise, an die Mietzinsen, die zählen in Zug mit zu den höchsten der ganzen Schweiz. Und da gibt's auch immer Leute, die offenbar das bezahlen können, egal was man verlangt. Ich habe vor kurzem gehört von einem Loft, das für 12.000 Franken Mietzins monatlich vermietet wird.
Was Michael van Orsau da andeutet, nennt man in der Fachsprache einen sozialen Verdrängungsprozess. Denn das Zuger Steuerwunder zeigt seine Kehrseite zunehmend. Die Segnungen des Wohlstands sind höchst ungleich verteilt. Auf der Fliehrseite steht der einstige Mittelstand. Vor allem wegen der hohen Kosten fürs Wohnen müssen immer mehr Zuger in die umliegenden Gemeinden oder gar in Nachbarkantone übersiedeln. Hier ist er wieder, der Dampfkochtopf, der die angestammte Bevölkerung rausdrückt aus der Stadt. Dem mittelständischen Zuger bleibt im Durchschnitt am Ende des Monats nicht viel Geld frei zur Verfügung, trotz tiefer Steuern. Im schweizweiten Vergleich der Kantone rangiert Zug inzwischen lediglich auf Rang 18, knapp vor dem Tessin und dem Kanton Bern. Beachtlich ist, noch vor 2 Jahren lag Zug auf Platz 5. Zwar existiert in Zug eine aktive politische Opposition, die auf diese problematische Entwicklung hinweist, doch der Mehrheit liegt offenbar die Hoffnung auf persönliche Vorteile näher als die Kritik an den Mitteln, auf denen der Reichtum der Stadt aufbaut. Dafür gäbe es eine einfache Erklärung, meint der Historiker van Orsau.
Es ist wahrscheinlich politisch etwas vom Schwierigsten, eine Steuersenkung den Leuten zur Ablehnung zu empfehlen. Jeder denkt, ich profitiere davon, ich möchte auch weniger Steuern zahlen. Und die Leute vom Gegenteil davon zu überzeugen, dass sie mehr bezahlen, dafür, dass aber dann die ganze Reichtumsspirale gebremst werden könnte, das ist ein politisch schwieriges Geschäft.
Und so dreht sich diese Reichtumsspirale immer weiter. In dieser Stadt, in der alles so hoch konzentriert und rasant auf kleinstem Raum vorangeht, gut geölt mit dem Schmiermittel Geld. Globalisierung, Urbanisierung, Zug bietet hierfür Anschauungsmaterial zuhauf. Ja, dieses Tempo, sagt der Fotograf Guido Baselcia und zeigt das Bild einer stattlichen Residenz beim See.
Auf dem Bild sehen wir eine Villa aus der Jahrhundertwende mit einer schönen Gartenanlage umgeben. Heute ist das Haus total renoviert und wirkt fast wie ein Fremdkörper inmitten von neuen Bauten, die links und rechts entstanden sind.
Alt und neu liegen hier, wie vielerorts in Zug, unmittelbar nebeneinander. Das Bild der Stadt hat sich innerhalb nur eines Jahrzehnts massiv gewandelt. Neue Gebäude geben dem Ort eine neue Identität. Viel Geld hat's möglich gemacht. Zug. Das also ist eine Kleinstadt im Herzen der Schweiz, auf 425 Metern über Meer gelegen, mit einer hübschen Altstadt und einem gleichnamigen See. Und an diesem See steht seit neuestem ein Kiosk. Und dieser Kiosk ist nicht aus Holz oder Blech wie anderswo, sondern er glitzert und glänzt in goldener Farbe.
Mark Livingston über Zug, eine Stadt mit Geld, betrachtet aus drei verschiedenen Blickwinkeln.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.